Werbung.
Der neue Volvo EX60. Früher nannten wir es elektrisches Licht. Heute sagen wir einfach nur noch Licht. Früher nannten wir es elektrische Waschmaschine. Heute sagen wir einfach Waschmaschine. Also warum nennen wir es denn immer noch Elektroauto? Der neue Volvo EX60 hat eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern und schnellem Aufladen. 10 Minuten an der Schnellladestation reichen aus, um bis zu 340 Kilometer fahren zu können. Der lädt so schnell, den Kaffee nehmen Sie einfach to go. Erleben Sie ein besonders angenehmes Fahrgefühl mit dem weltweit ersten multiadaptiven Sicherheitsgurt, der sich individuell anpasst. Und das ist noch nicht alles. Dank Over-the-Air-Updates wird der EX60 fortlaufend noch besser und überzeugt Sie immer wieder neu. Also lassen Sie uns endlich zum Elektroauto nur noch Auto sagen. Der neue Volvo EX60, jetzt bei Ihrem Volvo-Händler und auf volvocars.de. Entdecken Sie den neuen EX60 auf volvocars.de.
Werbung Ende.
Mama, Schlindia, Mama, yes.
Hallo und willkommen bei Hi Baby, dem Mama-Podcast.
Mama, ich habe dich lieb.
Hallo, mega, mega schön, dass ihr zuhört. Bei der letzten Folge in 2024 von Hi Baby, eure Mama-Podcast. Der Podcast für chaotisches, verrücktes, neurodivergentes Familienleben, aber immer mit Hinblick darauf, dass wir es irgendwie wieder schaffen, in unsere Balance zu kommen, dass wir unser Herz bei dem Ganzen nicht vergessen. Und ich habe für euch heute zum Jahresabschluss ein richtiges Podcast-Highlight. Es ist zumindest für mich ein absolutes Highlight. Ich dachte mir, was mache ich so als Folge nach Weihnachten? Was passiert an Weihnachten? Man bekommt Geschenke, ja, man ist auch andächtig und man hat Familienzeit, ne? Ihr wisst ja, wie unsere Weihnachtszeit so war. Und die Kinder bekommen vor allem häufig auch Geld geschenkt. Und jetzt habt ihr da vielleicht so ein nettes Sümmchen geschenkt bekommen. Seid eventuell gerade so richtig gut flüssig. Und ich habe mir gedacht, das ist der perfekte Moment, um mit euch über Finanzen für Kinder zu sprechen. Und da ich da nicht so die Top-Fachfrau bin, habe ich mir die Top-Fachfrau in den Podcast geholt. Und das ist für mich auf jeden Fall Natascha Wegelin. Vielleicht kennt ihr sie auch eher als Madame Moneypenny. So heißt zumindest ihr Podcast und auch ihr Blog. Und inzwischen ist es ja auch so ein richtiges Imperium, das Natascha um sich herum aufgebaut hat. Und Natascha ist auf jeden Fall so für mich meine Finanzmentorin. Ich habe mich wirklich mit ihrem Podcast finanziell gebildet und mir alles angeeignet, was ich jetzt so habe. Das hat wirklich bei mir alles mit ihrem Podcast gestartet und aufgehört. Wie kann ich am besten Geld für mein Kind anlegen, wenn ich für mein Kind finanziell vorsorgen will? Wie mache ich das am besten? Und aber auch, ich finde, was Natascha auch immer so schön macht, ist, die macht das so ganzheitlich und auch, wie ich finde, spirituell. Also wirklich finanzielle Bildung für das Kind. Wie kann ich das Money-Mindset meines Kindes bestmöglich mitgestalten? Wir haben über Taschengeld gesprochen, über den Finanzmarkt in 30 Jahren. Wir haben darüber gesprochen, was unsere Kinder eigentlich brauchen, um finanziell gut gerüstet zu sein oder vielleicht auch mehr, um später ein Leben in finanzieller Fülle führen zu können. Wir haben darüber gesprochen, wie sie Geld für ihr Kind anlegt, was es da zu bedenken gibt, was da wichtig ist. Es war ein super spannendes und aufschlussreiches Interview. Auch ich habe für mich nochmal ganz viel mitgenommen, was ich mit meinen Kindern künftig machen möchte und was ich denen ans Herz legen möchte, was ich denen mit auf den Weg geben möchte. Und ich wünsche euch jetzt mit diesem Interview ganz viel Freude. Natascha, mega, mega schön, dass du im Hi Baby Podcast bist. Herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass es endlich geklappt hat.
Das lange Wert wird endlich gut. Wir haben ja einiges auf unserem Schedule und ich habe auch wirklich gefühlt 1 Milliarde Fragen von meinen Hörerinnen reinbekommen. Und ich dachte, ich starte mal so rein mit der Schwangerschaft, wenn das ganze Thema Kind tatsächlich so anfängt, weil schon da beschäftigen wir uns ja mit 1000 verschiedenen Dingen. Wir lesen uns ein, was brauche ich fürs Kind? Wir schaffen 1000 verschiedene Dinge an. Aber ich glaube, die wenigsten Mamas denken auch an das Thema Finanzen bereits in der Schwangerschaft. Wie siehst du das? Findest du das problematisch oder denkst du dir, nee, alles cool, musst du dich eigentlich gar nicht drum kümmern?
Das war eine rhetorische Frage, oder? ja, also ich finde gerade das Thema Finanzen gehört spätestens da auf die Agenda. Ne? Also eigentlich natürlich schon viel früher, wenn man jetzt mal eine Beziehung voraussetzt und einen Kinderwunsch oder wie auch immer, da sollte man sich ja schon mal vorher überlegt haben, wie machen wir das, was kostet das eigentlich alles? Ich habe mir irgendwo die Frage gelesen, wie viel Kind kann ich mir leisten? Ja, so weit würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt gehen, aber es gehört natürlich einfach mit dazu, weil ein Kind kostet Geld. Ein Hund kostet auch Geld, weißt du, was ich meine? Ja. Also da überlegt man sich auch, was kostet eigentlich so das Hundefutter und so weiter. Also in dem Sinne ist das Kind natürlich auch, es ist jetzt eine neue Person da, die Bedürfnisse hat, die Kleidung braucht, die Essen braucht und so weiter. Also ganz die eine Krankenversicherung braucht, also Spielsachen und so weiter. Ne? Also das kann man jetzt nicht wegignorieren, nur weil man vielleicht Geld nicht so super romantisch findet oder so. Also ich finde, das gehört auf jeden Fall. Ich weiß, in der Schwangerschaft hat man wirklich viele, viele Dinge zu tun, sich auf vieles, vieles vorzubereiten. Aber auch da glaube ich, dass das Thema, ich sage es mal, spätestens in der Schwangerschaft anzugehen, dieses Finanzthema anzugehen, auch ein sehr großes Peace of Mind mit sich bringt. Ne? Weil dann hat man das schon mal sozusagen hinter sich. Und das ist ja auch etwas, das kann man ja auch ganz gut kontrollieren. Ja, was da für ein kleiner Mensch rauskommt, mit welchem Temperament, I don't know. Ja, das kannst du so viel planen, wie du willst. Wie so die Schlafzeiten sein werden. Haha, lol. aber eine Aufstellung mal zu machen, Einnahmen, Ausgaben, wie sieht es da eigentlich gerade bei uns aus? Ja, was kostet eigentlich so ein Kind, wie viele 100 Euro pro Monat? Ja, das ist ja, kann man jetzt auch nicht einfach wegdiskutieren. Okay. Und da einfach zu schauen, selbst wenn dann hinterher idealerweise ist dann die Quintessenz dieser Analyse, ja, läuft ja alles gut, ja, easy. Aber vielleicht ist es auch so, na, okay, ja, hier müssen wir schon nochmal. Irgendwie fehlen vielleicht noch ein paar Euro, so, ne? Brauchen wir dieses Zeitschriftenabo überhaupt? Fitnessstudio geht sowieso keiner hin. Also es zieht ja auch ganz viele weitere Gedanken danach sich. Und also ich würde wirklich jedem empfehlen, mal, wer es eh noch nicht schon gemacht hat, eine Einnahmen-Ausgaben-Liste zu machen. Das kann man über eine App erfassen. Das kann man sich aber auch einfach in eine stupide Excel-Tabelle packen. So mache ich das immer noch heutzutage. Ja. Weil die kann ich auch so ein bisschen anfassen, habe ich ein bisschen Überblick, also immer nur auf so einer kleinen, so einem Mini-Display. Ja, und eben auch, ja, bei Finanzen gehört nicht nur Einnahmen und Ausgaben raus. Also ich sag mal, Fokus auch auf die Einnahmen. Ne? Also wer geht in Elternzeit? Wie viel Einkommen geht uns flöten durch das Elterngeld, das ja nicht das komplette Einkommen höchstwahrscheinlich dann ersetzt. Also das darf schon ein bisschen, ich sag mal, kommuniziert, durchdacht und geplant werden. Ja. Weil am Ende, also wenn wir jetzt nochmal das ganze Thema so ein bisschen aufrollen, am Ende sind die Frauen und Mütter die Benachteiligten, weil die halt zu Hause bleiben und weniger Geld verdienen, weniger in die Rentenkasse einzahlen, dann später Teilzeit wieder zurückgehen und so nimmt das ganze Ding seinen Lauf. Und das kann man natürlich schon vorher
das Hamsterrad los.
Lenken.
Ja, ich habe mir gerade so gedacht, wenn man das dann so macht, dann hat man direkt wahrscheinlich auch schon den ersten größeren Konflikt in der Partnerschaft, wo es dann heißt, hä, was, wie, ach so, ist gar nicht klar, dass du in Elternzeit gehst, was du willst, dass ich gehe. Und das ist ja auch schon mal ein schönes Learning, wenn man dann Eltern wird, weil da gibt es dann sowieso noch den ein oder anderen Konflikt vielleicht.
Also das sollte natürlich, deswegen habe ich gesagt, spätestens in der Schwangerschaft, also das sollte natürlich schon weitaus vorher geklärt sein. Und wenn es ein Konflikt wird, wenn das Thema zu einem Konflikt wird, ich wollte aber hier weiter mit meinen Jungs und nö, da, also puh.
Dann sollte man vielleicht nochmal überlegen, ob man das überhaupt
auch bei der Partnerwahl. Genau. Ja, also ich verstehe, dass das vielleicht ungewohnt ist oder dass man vielleicht ein bisschen Respekt vor so einem Gespräch hat, aber in einer gleichberechtigten Beziehung, wenn beide in einer gleichberechtigten Partnerschaft wirklich interessiert sind, dürfte das eigentlich gar kein großes Ding sein. Weißt du, was ich meine?
Ja, also, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube,
man redet über andere Sachen ja auch.
Voll. Nee, ich glaube auch, die größte Schranke ist tatsächlich im eigenen Kopf, weil das eben so ein Ding ist. Und ich sage das immer wieder in meinem Podcast, dass ich auch echt lernen durfte, Sachen einfach auszusprechen, um dann zu merken, okay, alles voll easy.
Wir leben noch.
Ja, genau, alles voll gut. Und ich denke so, ja, nee, krass, wird gar nicht gehen hier und da. Und ich glaube, so geht es ganz vielen Frauen, wenn wir mal ehrlich sind. Oder wenn ich jetzt mich so mal in meine Hörerinnen reinfühle. Ich glaube, viele denken erstmal so, ja, boah, das kann ich gar nicht mit ankommen. Ne? Ist irgendwie klar, dass er Vollzeit weiterarbeitet, weil ich still und so weiter und so fort. Aber wirklich auch mal, ich finde es total wichtig, diesen Mut auch aufzubringen, dieses erste Gespräch. Und vielleicht kannst du noch so 2 oder 3 Fragen tatsächlich nochmal formulieren, die sich Frauen in der Schwangerschaft am besten schon mal finanziell stellen sollten.
Also in der Schwangerschaft sollte alles rund ums Elterngeld dann geklärt werden. Da gibt es ja auch Anlaufstellen, da gibt es Beratung. Jetzt frage mich nicht, wo man welchen Antrag. Ich habe dazu mal, in meiner Schwangerschaft habe ich dazu auch mal einen Podcast aufgenommen. Gibt es, glaube ich, auch als YouTube-Video. Kann ich dir sonst im Nachgang nochmal schicken. Aber ich glaube, wenn ihr bei den Moneypenny-Folgen mal so ein bisschen durchsucht nach Elterngeld oder so, da habe ich das mal genau aufgedröselt. Ja. Elterngeld plus, bla bla. Da gibt es ja 1.000, 1.000.000 verschiedene Formulare. Also das sollte man auf jeden Fall machen. Wie sieht es mit Elterngeld aus? Welche Fristen gibt es da? Und so weiter. Also ich meine, da geht es ja wirklich um Cash. Und das sollte ich mir auf jeden Fall mal überlegen. Einnahmen, Ausgaben, hatte ich schon gesagt. In der Partnerschaft, wie... Ja, ich sag mal, also da nochmal zu reflektieren, was sind vielleicht in Bezug auf Finanzen auch so unsere Werte und was ist uns super wichtig und was ist uns vielleicht nicht so wichtig, ne? Also ist es uns wichtig, jedes Jahr Urlaub in Griechenland zu machen, ja, der vielleicht ein Vielfaches davon kostet, als wenn wir da die Ostsee fahren würden, weil auch schön, ja, kürzere Wege, kannst du mit dem Auto hinfahren, mit dem Zug, ja, nicht so viel Trouble mit dem Kind, also das kann ja sein, also dass sich auch einfach, ich sag mal, Lebensprioritäten und Umstände auch ändern, ja. Und gleichzeitig, wo ich das sage, denkt man natürlich in der Schwangerschaft, alles bleibt so, wie es ist. Und natürlich fliegen wir weiter nach Griechenland. So, ja. Meine Realität war da ein bisschen eine andere. Das muss man natürlich nicht schon alles direkt ausgeplant haben. Aber zumindest mal sich auch mit dem Gedanken anfreunden, okay, was bedeutet es finanziell wirklich für mich? Wie gesagt, da sitzt jetzt im übertragenen Sinne jemand anderes noch mit am Tisch. Care-Arbeit, wie wollen wir das aufteilen? Und auch da nochmal Nachzügler zur Care-Arbeit. Es kann ja fürs Familieneinkommen auch total Sinn ergeben, dass in diesem Beispiel jetzt der Mann weiter Vollzeit arbeiten geht. Dagegen gibt es ja auch sozusagen gar nichts dagegen zu sagen, wenn es total Sinn ergibt. Ne? Man muss halt aber drüber sprechen. Und auch da gibt es Mittel und Wege, dass ich als Mutter dann sage, ja, hey, ich sehe, es macht total Sinn, du verdienst einfach mehr. Ja, also bitte geh weiter arbeiten. Und gleichzeitig aber, naja, aber Moment mal, trotzdem verzichte ich ja auf Einkommen. Ich kümmere mich ums Kind, damit du weiter arbeiten gehen kannst. Wenn ich das nicht machen würde, müsstest du das machen. Dann könntest du gar nicht weiterarbeiten. Das heißt, ihr redet immer irgendwann auch über eine Ausgleichszahlung, über eine Fairness. Wie kann das aussehen? Ja? Also angenommen, ich investiere, keine Ahnung, 200 Euro pro Monat in meinen ETF-Sparplan eigentlich, wenn ich berufstätig bin und kann mir das leisten, für mich, also meine eigene Vorsorge zu betreiben. Und auf einmal kann ich mir das nicht mehr leisten, weil ich nur noch zu Spitzen 1.800 Euro Elterngeld bekomme, kann ich nicht mehr 200 Euro in meinen ETF-Sparplan einzahlen. Ja, Junge,
ja, ist blöd,
also,
ne?
Da müssen wir mal drüber sprechen. Wer bezahlt das denn jetzt? Ne? Also, und selbst wenn es nicht komplett möglich ist, dass einer jetzt komplett alles alleine sozusagen mitfinanziert, dann vielleicht ein Teil oder dann vielleicht zeitlich begrenzt. Aber da machen sich dann ganz viele Optionen auf im Gespräch, wenn man das mal durchdenkt. Ich glaube, warum Frauen auch viel solche Gespräche und so weiter scheuen, ist, weil sie denken, sie müssten schon die perfekte Lösung im Kopf haben für alle. Ja, es reicht, das Gespräch zu eröffnen, sich diese Gedanken zu machen, ins Gespräch reinzugehen und zu sagen, hey, das sind meine Gedanken. Wir müssen mal drüber, ich habe auch noch keine Lösung. Ja? Ja, es geht auch nicht darum, dir das jetzt fortzusetzen, sondern es geht darum, ins Gespräch zu gehen und wir haben die und die Themen. So, und das sind, denke ich mal, die ich gerade jetzt mal Top-Level genannt habe.
Voll. Also das ist auch was, das habe ich echt bei dir im Podcast gelernt, mit dieser Ausgleichszahlung und auch dieses Mindset dazu, einfach zu bekommen und sagen, hey, ich gebe da was rein. Und der Mann geht einfach weiter arbeiten und seine Rente wird dadurch einfach immer mehr. Bei mir stagniert sie und schon war, ja, nicht ganz, aber ne, du weißt ja, was ich meine. Dann kommt aber häufig, oder ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass da jetzt bei einigen im Kopf so aufploppt, so, ja, aber hey, wir sind ja verheiratet, wir wollen zusammenbleiben, es passt schon so, mein Mann muss doch jetzt, wir haben vielleicht eh ein gemeinsames Konto und mein Mann muss doch jetzt nicht mir irgendwie was zahlen, wir sind ja ein Liebespaar, ein Ehepaar, wir sind verheiratet und generell, mein Mann hat ja die Finanzen im Blick. Das ist sowas, das höre ich ganz häufig, auch so aus meiner Community raus, dass sich auch so ein bisschen davor scheuen, das Thema anzugehen. und auch so Angst haben, dann da irgendwie ne, dem Mann so zu signalisieren, ich vertraue dir nicht mehr, ich bin mir nicht sicher, ob wir überhaupt ewig zusammenbleiben. Und dann einfach aus diesem Gedanken heraus auch sagen, nee, das passt schon so, das hat mein Mann und der macht es. Und wenn es dann hart auf hart kommt, wir sind ja eh verheiratet. Wie siehst denn du das?
Ja, das ist 1a Konfliktscheuheit Deluxe. Ja, also das ist für mich ein Harmoniebedürfnis, was aus unserer Sozialisierung heraus entsteht, ist ein angepasstes Verhalten. Ich darf meine Meinung nicht sagen, ich darf meine Bedürfnisse nicht artikulieren, weil dann könnte ich abgestoßen werden. So, das ist ein ganz klares, an dieser Stelle eine sehr große Buchempfehlung, Toxische Weiblichkeit von Sophia Fritz, da beschreibt sie das sehr schön, dass wir Frauen sehr durch dieses gute Mädchen geprägt sind. Mhm. Das ist 1a das gute Mädchen. Ja, das gute Mädchen muss ruhig sein, muss angepasst sein, hübsch, aber nicht zu sehr. Ja. am liebsten nicht so richtig einen eigenen Willen, weil damit müsste man sich ja dann auch sozusagen, das könnte ja ein Konflikt mit einem Konflikt einhergehen. Nicht zu viel verlangen, schön ruhig sein, brav sein. Bitte nicht auffallen und schon gar nicht aus der Reihe tanzen. Und schon gar nicht etwas anderes machen als andere und was nicht ins Rollenverständnis passt. Und ja, deswegen kann man den Frauen, die so denken, gar keinen Vorwurf in dem Sinne machen, weil es einfach eine soziale Prägung ist. Aber sie nützt ja niemandem außer dem Patriarchat. Mm, ja. So, ja, also wem nützt das jetzt? Und die Männer sind ja genauso geprägt. Ja, vielleicht wollen die ja so. Also die sind genauso geprägt, such dir eine Frau, die ruhig ist. So, so und jetzt ist man also in dieser Dynamik. Aber die Zeit hat sich jetzt auch ein bisschen weitergedreht die letzten Jahre. Nicht super viel, wenn wir uns die aktuellen politischen Diskussionen angucken. Aber immerhin so. Und hier geht es ja jetzt aber darum, genau wie du gerade sagtest, ja, aber wir sind ja ein Paar und wir bleiben ja für immer zusammen und so weiter. Ihr seid eine Wirtschaftsgemeinschaft.
Auch.
Im Gesetz steht nichts von Liebe. Im Gesetz steht etwas von Wirtschaftsgemeinschaft. So. Und ihr seid auch weiterhin, um das jetzt mal komplett zu entromantisieren, weil ich glaube, das ist manchmal nötig.
Ja, nee, das, ja? Also genau das wollte ich von dir hören, Natascha.
Finanzen. Also wir können uns lieben und ich darf trotzdem Geld haben. So, und ich darf trotzdem gleichberechtigt sein und ich darf trotzdem hier 50-50 und meine Ansprüche stellen, ja, und meine Bedürfnisse.
Genau, auch meine Ansprüche stellen, weil das ist ja auch einfach, das ist ja ein Recht, das ist ja jetzt nichts, wo die Frau irgendwie so, ne, nach den Sternen greift und sagt, du, hey, sag mal, das finde ich jetzt ganz schön und ganz toll, ne? Ich finde es immer so toll, das umzudrehen und sagen, na gut, dann bleib doch du zu Hause und ich arbeite dann komplett. Ich finde, das ist auch immer so nochmal so ein guter Hinweis.
Na, ja, so mal so ein bisschen so Rollenswitch, ne? Und also meine Erfahrung aus meiner Community ist aber eigentlich auch, dass die Frauen, sobald sie das Gespräch dann mal sozusagen eröffnet haben, ein super positives Feedback bekommen von den Männern. Die sitzen dann nämlich da und sagen, so habe ich ja nie drüber nachgedacht. Ja, natürlich haben sie es nicht. Ist auch nicht ihre Aufgabe. Genau. Ja, es ist unsere Aufgabe, drüber nachzudenken und es ist unsere Aufgabe für unsere Bedürfnisse. Und ich meine, da geht es jetzt nicht um Bedürfnis von, keine Ahnung, lass mal wieder ins Kino gehen, so, ja, sondern sind einfach, also es, da geht es um finanzielle Existenz. So. Und selbst wenn man dann weiterhin zusammenbleibt, ist ja alles cool, ist ja alles fein, ja. Aber warum ist das jetzt ein Gegenargument gegen, ich möchte gerne für meine Altersarmut sozusagen dagegen arbeiten, dass ich, wenn Menschen sterben übrigens auch, ja, PS. Also es ist jetzt nicht nur, wir lieben uns und wir bleiben für immer zusammen, ja, habe ich jetzt auch schon 3 Milliarden Mal gehört und not happening. Kann ja auch so sein, ist ja auch wunderschön. Aber es gibt auch noch andere Fälle, in denen irgendwas passieren kann, so, ne, wo ich auf einmal dastehe und sage, wir denken es ja nie vom Gegenüber. Ich will es auch nicht den Teufel an die Wand malen. So. Es geht auch nicht darum, jemanden zu misstrauen. Das finde ich nämlich auch einen falschen Engel sozusagen. Sondern es geht einfach darum, für mich zu sorgen.
Genau.
So. Und meinen Selbstwert zu erkennen und zu sagen, genau wie du sagst, ja, ist jetzt nicht, kannst mir den Porsche kaufen, sondern es geht darum, so, hey, warte mal, ja, ich verzichte hier auf Hunderte oder Tausende von Euro pro Monat, auf Jahre gerechnet, ja, ist das ein Riesenbatzen Geld. Und ich habe keinen Bock später auf Altersarmut, selbst wenn ich ein paar Rentenpünktchen von dir bekomme. So, ne? Das ist einfach, und auch das kann ich euch sagen, es bringt solche Gespräche, das auf den Tisch zu packen, es bringt die Beziehung auch nochmal auf ein anderes Level, auf ein tieferes Level, weil man auf einmal über Werte spricht, über die Zukunft nochmal besser zu planen. Und auch, ja, es stellt nochmal vielleicht wieder, keine Ahnung, ja, eine Augenhöhe her. Mhm. Und die geht flöten mit der Geburt. Das ist einfach so. Das ist vorübergehend, finde ich, auch vollkommen legitim und normal. So, ja, das, wie du gerade sagst, okay, wenn ich halt stille, ja, natürlich.
Das ist einfach verdammt, so. Es ist so verdammt schwierig, ne, auch in unserer Gesellschaft, das auf Augenhöhe weiter zu gestalten, wenn du dann so von der erfolgreichen, selbstständigen Frau zur stillenden Mutter erstmal wirst, die kompletten krassen Schlafmangel hat und gar nicht mehr weiß, wo ist eigentlich oben, wo ist eigentlich unten, so, hey, Gott sei Dank gehst du arbeiten, das will ich auch gar, wollen wir auch gar nicht schlecht reden. Ja. Aber ich glaube, das ist halt mir so wichtig und ich glaube, das ist auch dir sehr wichtig, Frauen wirklich diesen Mut auch auszusprechen und so Rückenwind zu geben, sagen, hey, sprech das an, trau dich, das ist nichts, also da geht es nicht gleich irgendwie ein krasser Streit los und das ist, ja, es sind Dinge, die vielleicht den Männern auch gar nicht auf dem Schirm sind, dass sie sagen, hey, krass,
ne, sind die nicht? Das ist nicht auf dem Schirm.
Ich habe das dann auch mal mit meinem Mann angesprochen. Er war auch so, hey, krass eigentlich. Ich habe es mit meinem Vater angesprochen. Das ist nochmal ein anderes Thema.
Andere Generation.
Ja, der war dann so, ey, stopp mal, du warst ja da gar nicht dabei. Du warst ja da noch hier viel zu klein und das bespreche ich dann alles schön mit deiner Mama. Ich so, okay. Ja, aber ja, nee, also das ist dann schon, da merkt man dann, die Uhr hat sich schon nochmal ein bisschen weitergedreht in unserer Generation. Also das heißt, es gibt auch schon echt viel, was man machen kann in der Schwangerschaft. Ich finde, das ist einfach schon mal, wenn man da anfängt, das Thema, also spätestens da, wie du ja sagst, bei mir war es wirklich zum ersten Mal in der Schwangerschaft, habe ich mich mit meinen Finanzen beschäftigt. Davor war das alles noch so vollkommen, bah, ich bin ja noch so jung, ne? Und alles erstmal, es läuft ja erstmal alles gerade so an. Aber jetzt gehen wir davon aus, du hast dich vorbereitet in deiner Schwangerschaft, das Baby ist auf der Welt, und jetzt geht's ja erstmal so richtig los. So, weil wenn das Kind schwanger ist, dann lässt man das ja auch erstmal auf die Welt kommen, um zu gucken, ist alles gut, passt alles soweit. Vielleicht da noch so eine Frage an dich persönlich, aus deiner Vergangenheit oder deiner Kindheit. Wenn du jetzt an deine Eltern denkst, haben die denn da alles richtig gemacht in Bezug auf deine Finanzen als Kind? Oder würdest du da sagen, Mama, Papa, wenn du jetzt zurückreisen könntest, als du geboren wurdest, sagen, hey, könnt ihr das bitte machen oder das bitte machen?
Oh, sehr, sehr, sehr schöne Frage. Ich glaube, man muss das so ein bisschen im Kontext sehen. Also ich weiß, worauf du hinaus willst auf deiner mit deiner Frage, aber gleichzeitig, so meine Eltern hatten halt nicht die Information, nicht die Mittel, die wir jetzt haben. Ne? Also meinen Eltern kann ich jetzt nicht vorwerfen, nicht schon Junior Depot für mich aufgemacht haben zu haben im ETF-Sparplan, weil gab es damals halt nicht so.
Was ist da los?
Ja, weiß ich auch nicht. Genau, also ich glaube, ich glaube, es gibt mehrere Teile dazu. Also einmal geht es darum, wie wird die Vorbildfunktion ausgeübt? Also ich habe zum Beispiel, ich assoziiere meinen Vater mit Geld. So, weil der hat immer bezahlt, der hat, wenn der von der Arbeit gekommen ist, hat der seine Hosentaschen ausgeleert, da waren ein paar Scheine drin, ein bisschen Kleingeld, zusammen mit Ausweis und Führerschein und so, batsch, hat das dann so oben auf den Tisch gelegt. Und das ist halt so ein Bild, wenn du das jeden Tag siehst, das prägt sich halt irgendwie ein, so. Meine Mutter assoziiere ich eher weniger mit Geld, also auch gar nicht so richtig, auch weniger mit Bargeld. Also nicht, dass sie nie bezahlt hat oder so, ne? Aber ich glaube, so die ständige, immer wieder dieses Einschleifen. Also genau, das heißt, da bin ich wahrscheinlich eher traditionell geprägt, was so diese Rollenverteilung angeht. Und das wäre zum Beispiel etwas, was man sicherlich sozusagen hätte anders machen können oder was unsere aufgeklärte Generation jetzt hoffentlich anders macht. Also da eben auch genauso die Assoziation auch auf weiblicher Seite dann
voll
zu haben.
Ne?
Also
Punkt.
Mama mit Geld zu sehen und Mama geht arbeiten und so.
Total.
Und,
die Mama ist die dem Kind halt auch mal so einen Fünfer hinsteckt und sagt, so, jetzt kaufst du dir was Schönes auf dem Weihnachtsmarkt.
Das war zum Beispiel immer meine Oma, ist auch interessant.
Ach, stimmt.
Also stimmt, da eine Generation, weil das war immer meine Oma so hier, so 20 Mark, aber nicht dem Opa sagen, Opa sagen.
Stimmt, das war bei mir auch echt die Oma. Ja, voll.
Genau. Ja.
Mhm. Nee, finde ich einen total schönen Punkt. Auch dieses Vorlieben. Kommen wir später noch dazu. Ist fast so ein bisschen fast noch so meine Abschlussfrage. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht hast du auch so einen Trick, weil du ja auch oft an unser Gewissen appellierst, dass wir nicht so viel ausgeben sollen und ein bisschen mehr sparen. Jetzt hast du frisch ein Kind bekommen und einfach die Gesellschaft, die Medien, Instagram, alles ist darauf aus.
Down it goes.
Genau, dass du kaufst. Du brauchst das. Das wäre auch noch nice. Und, ne, bei mir gerade ganz, ganz schlimm. Instagram ist voller schöner Weihnachtsoutfits für Kinder. Es ist schrecklich. Muss mich so zusammenreißen. Aber du weißt, was ich meine. Und hast du da vielleicht so einen Trick, den du vielleicht auch selbst anwendest oder den du deiner besten Freundin raten würdest, die da zu dir herkommt und sagt, Natascha, ey, ich weiß nicht. Ich schaue am Ende auf mein Konto, am Monatsende denke mir, fuck, ich habe so viel unnötiges Zeug wieder ausgegeben. Kannst du so oder kennst du einen Trick, wo man sagt, okay, guck mal so, das kannst du anwenden, um zu wissen, brauche ich es echt? Oder ist es jetzt eigentlich nur rausgeschmissenes Geld?
Also wie ich es damals auch gemacht habe, also man kann ja super viel anschaffen und man braucht natürlich auch alles in Anführungsstrichen. Ne? Also ich habe in Schwangerschaft und so vor der Geburt dachte ich, okay, ich hole jetzt wirklich so die Basics und das ist ja schon viel. Ne? Also zwischendurch hatte ich mal so Leute, die sagen, ja, so viel braucht man gar nicht. So, what? Der ganze fucking Wickeltisch ist voll mit Cremes und warum braucht das Baby eine Haarbürste? Also, da geht's ja schon los und also irgendwann habe ich mir gedacht, okay, warte mal, ich kaufe jetzt nicht mehr großartig auf, könnte ich irgendwann mal brauchen, sondern wir leben in Zeiten von Amazon 24-Stunden-Delivery. Wenn ich was haben muss, wenn es wirklich dringend ist, ja, dann bestelle ich das und das ist 24 Stunden später vor der Tür.
Wenn die Nägel lang genug sind, dann kommt die stumpfe Nagelschere.
Also da sich wirklich zu hinterfragen, okay, brauche ich das jetzt wirklich oder glaube ich, dass ich das brauche? Und für, also wie gesagt, ich habe so eine Haarbürste angeschafft, habe ich glaube ich zweimal benutzt, weil Kind hatte keine Haare. Und irgendwann, ja, genau. Ja. Sachen schenken lassen, also das machen ja Menschen auch zur Hochzeit, habe ich mir sagen lassen, so Geschenkeliste, ja, also ich habe eine Babyparty und so weiter, also vor der Geburt eine Babyparty gemacht und bevor mir dann alle irgendwelchen Dekoschrott oder so, bevor ich dann 20 Schnuller im Schrank habe, den mein Kind auch nie benutzt hat, auch sowas.
Ja, voll, ja.
Dann mache ich eine Geschenkeliste, ja, ihr braucht das, 20 Items, bitteschön, sprecht euch ab, es gibt sogar Tools dafür, wo man dann sagen kann, okay, habe ich gekauft. Das fand ich eben ganz smart, kann man auch weiter fortführen, auch nur zu Geburtstagen, Weihnachten und so weiter.
Das ist cool, weil das kann man, glaube ich, auch das ganze Jahr über befüllen, oder? Kannst du da immer was drauf packen?
Ja, genau. Also du hast dann quasi so einen universellen Link, cool, den du dann verschickst. Ich komme jetzt leider wirklich nicht auf den Namen von diesem Tool, aber kann man, glaube ich,
kann man leicht googeln. Ich kann da auch was in die Shownotes packen. Ich habe da nämlich neulich einen von einer Geburtstagsparty von einer Dreijährigen bekommen. Das war auch so. Und dann konnte man schon sehen, das wurde bereits gekauft von jemandem.
Genau. Und dann hast du so Bilder. Du kannst richtig einen Link, du kannst ein Foto einstellen, du kannst einen Link zu, keine Ahnung, zum Online-Shop irgendwie reingeben. Oberpreis oder so.
Und dann können dann auch die Großeltern so zum Geburtstag und dann Weihnachten wieder drauf. Ja. Und es ist dann immer alles schön aktualisiert. Ach, genau. Geil.
Ja. Das doch, also schenken lassen, ja, Kosten auslagern. Ja,
genau.
Kosten auslagern. Und ansonsten, was natürlich immer auch gut hilft, so bei Impulskäufen, ist auf eine 30-Tage-Liste zu setzen. Also ich habe eine Idee, ich will irgendwas kaufen, irgendwelche neuen, also geht jetzt für universell, egal ob jetzt Anschaffung fürs Kind oder für einen selber, um diesen Impulskäufen, dieses genau, was du beschrieben hast, Instagram-Feed ist voll, ja, guck ich mal und in dem Moment haben sie dich, sobald du draufklickst, haben sie dich, dann kriegst du Retargeting ohne Ende und du kannst gar nicht mehr nicht kaufen, so ungefähr. Solche Sachen zu nehmen, auf eine Liste zu packen, meinetwegen im Handy eine Notizen-App oder so drauf zu packen und mal zu gucken, nach 30 Tagen will ich es da immer noch haben, brauche ich es da immer noch, weil wenn nicht, was wirklich ein Impulskauf, den ich mir natürlich schenken kann. Alle anderen so Secondhand-Geschichten in Familienzentren habe ich auch schon mal hier bei uns im Familienzentrum, wo ich zwischendurch mal war mit dem Kind, Klamotten abgegeben, andere wieder genommen. Spielsachen kann man sich auch leihen, kann man sich im Abo leihen, solche Sachen. Also ich glaube, es gibt schon relativ es gibt viele Angebote, um sozusagen ein bisschen Geld zu sparen. Es gibt natürlich auch sehr viele Angebote, sehr viel Geld auszugeben.
Nee, finde ich schon super.
Auch da,
Tipps.
Ja.
Nee, total gut.
Ich weiß nicht. Also ich habe auch Unmengen an Geld fürs Kind ausgegeben, aber es ist natürlich auch ein emotionaler Wert. Und ich finde, da sollte man sich nicht so richtig muss man sich jetzt nicht die ganze Zeit geißeln. Irgendwann nimmt das ja auch ab, ja. Am Anfang ist noch das erste Mützchen und der erste Anzug und der erste Schlafanzug. Das muss natürlich alles ganz besonders sein. Und irgendwann ist egal, ob das fünfte Paar Schuhe jetzt bei Vinted irgendwie schon ein bisschen
ausgelatscht ist. Genau.
Also sowas bei mir. Die ersten Sachen mussten alle ganz toll und ach,
kenn ich auch.
Und emotionaler Wert und
ist echt so.
100 Euro für ein fucking Paar Kinderschuhe, das nach zwei Wochen nicht mehr passt. Und irgendwann ist dann halt Secondhand.
Und sich das ja dann auch mal zu gönnen. Also wenn es jetzt dem Konto nicht krass schadet, auch mal zu sagen, hey komm, ja, gönne ich mir. Aber auch so, also ich fand jetzt seine Tipps mit der 30-Tage-Liste und generell hier diese App, wo man dann die Geschenke so reinschreiben kann und auch wirklich sagen kann, weil ich kenne das auch so, unter dem Jahr kaufe ich so oft Dinge, wo ich denke, ja, ist jetzt gerade wichtig, brauchen sie. Und oft ist dann an Geburtstag und Weihnachten so, scheiße, was brauchen sie eigentlich noch gerade? So voll, das ist, finde ich, einen richtig guten Tipp. Kommen wir zu der Kernfrage, zu der Frage, die einfach 95% aller Hörerinnen gestellt haben. Und wahrscheinlich wirst du wahrscheinlich, ja, okay, Leute, ich habe da 3 Podcast-Folgen dazu.
Jetzt bin ich ja gespannt.
Wir leben in einer materiellen Welt, ne, ob uns das gefällt oder nicht. Und es ist einfach auch wichtig, da dran zu denken, dass unsere Kinder finanziell abgesichert sind. Welche Optionen haben wir denn als Eltern, unsere Kinder finanziell abzusichern?
Also, die erste und absolut wichtigste Option, über die niemand redet. Ich mache mal einen Spannungsbogen noch ein bisschen.
Jetzt bin ich gespannt.
Ist meine eigene Absicherung. Weil das ist der Kern. Was meine ich damit? Ich kann immer nur geben, was ich selber habe. Wenn ich nichts habe, kann ich auch nichts geben. Und wenn ich für mich selber nicht so finanziell gut aufgestellt bin, dass ich für mich sorgen kann, im Hier und Jetzt, aber vor allem auch später, im Alter, wer wird es tun müssen? Meine Kinder. So. Und das ist für mich zum Beispiel gar keine Option. Das heißt, was ich tun kann für mich und für alle nachfolgenden Generationen eigentlich, das ist so dieses Schöne an meinem Thema, ja, Finanzen und Vermögensaufbau. Es braucht nur eine Person, die es einmal richtig macht und die Wohlstand für alle nachfolgenden Generationen schafft.
Oh, so
und genau
schön.
So ist es nämlich. Mhm. Es braucht nur eine Person, die sagt, ich setze mich jetzt mal hin, mach das jetzt mal richtig, ja? Investiere mein Geld strategisch und so weiter mit allem, was so ein bisschen dann auch dazugehört. Wenn man es richtig machen will, ja, sollte man sich mal irgendwie auch mehr damit beschäftigen als, ich mache mal 25 Euro in Sparplan. Aber wie es dann ganz praktisch läuft, ist, ihr baut für euch selber sozusagen ein Vermögen auf und ich vergleiche das, ich meine, nehme mal den Apfelbaum. Wenn ihr euch das so vorstellt, ihr produziert quasi einen Apfelbaum. Ja? Also der Stamm und so weiter, das wächst, das wächst, das wächst. Das sind eure Investments. Ja? Also ihr packt, keine Ahnung, wie viel Euro in einen beispielsweise ETF-Sparplan und das Vermögen wächst. Ja? Also es wird immer größer, Zinseszins und so weiter. Da gibt es ja schöne Mechanismen, wie das Vermögen immer weiter wächst. Das heißt, wenn ich irgendwann da mal 1 Million habe, heißt das nicht, ich habe 1 Million Euro verdient und gespart, sondern ich habe so viel verdient und gespart, dass daraus 1 Million Euro erwachsen sind. Mhm. Ja, also es gibt Zinsen auf die Zinsen auf die Zinsen. Und irgendwann ist es so ein schöner Kipppunkt, wo man dann sich nochmal das anschauen kann, auch in der Vorwärtsrechnung, wo man irgendwann sieht, ah, jetzt habe ich mehr, mein Vermögen besteht mehr aus Gewinn als aus das, was ich eigentlich eingezahlt habe. Mhm. Und da fängt es an, Spaß zu machen. Ja, weil das ist nichts, was ich eingezahlt habe, sondern das ist gewachsen über die Jahre. Dann habe ich diesen Apfelbaum so. Und dieser Apfelbaum, bleiben wir mal bei der 1 Million, auch wenn es nach viel klingt und so weiter, aber wenn man sich damit beschäftigt, so krass viel ist dann doch nicht, wenn man davon leben will in Rente. Dieser Stamm, der Baum ist jetzt halt 1 Million und der Apfelbaum trägt jetzt Äpfel. Und der schöne Mechanismus daran ist, du nimmst die Äpfel ab, nimmst einen Teil der Äpfel davon ab, ja, also Geld, ja, du lebst quasi von den Gewinnen, die dieser Baum abwirft. Du isst ja nicht den Stamm. Also niemand isst den Stamm, alle essen die Äpfel.
Ja.
macht mehr Sinn.
Ja.
So. Der Stamm bleibt stehen und der wirft immer wieder neue Äpfel.
Das ist eine coole Metapher.
Und nächstes Jahr wieder und dann wieder und dann wieder. Und sobald, wir brauchen nur dafür sorgen, dass es diesen Stamm gibt. Und dieser Stamm von 1 Million Euro, der bleibt immer da stehen. So, der bleibt immer da. Und dann kommen die Äpfel im Wert von, keine Ahnung, 40.000 Euro pro Jahr meinetwegen. Und dann lebe ich von diesem Geld. Und der Stamm bleibt immer da. Und der Stamm bleibt auch da für meine Kinder, weil die erben das ja. Das ist, also, es ist für mich so ein absoluter No. Die Kinder müssen nicht selber aufbauen. Wenn du es für dich aufbaust, wenn du einmal diesen Familienapfelbaum aufbaust von 1 Million Euro, der pro Jahr 40, 50, keine Ahnung wie viel, zigtausend Euro abwirft, was natürlich auch variiert, ist auch logisch, dann übergibst du diesen Apfelbaum deinem Kind. Das Kind ist automatisch auch Millionär, ja, und lebt wieder auch von diesen Äpfeln. Und deswegen ist es für mich so mindblowing, so es nicht zu machen. Und deswegen ist das eben auch die beste Vorsorge fürs Kind.
Ich glaube.
Ja, zu sagen, okay, ja, ich vererbe dir diesen Apfelbaum. Das ist so das eine. Und das andere, was man natürlich auch noch machen kann, ist logischerweise fürs Kind selber auch schon ein Junior-Depot einzurichten. Manchmal macht es mehr Sinn, das auf den eigenen Namen zu machen, als auf den Namen vom Kind. Aber unterm Strich, jetzt mal nur ganz kurz, wenn BAföG keine Rolle spielt, wenn ihr sowieso, wenn das Kind sowieso kein BAföG bekäme, weil ihr zu viel Geld verdient oder so weiter, dann macht ein Junior-Depot auf den Namen des Kindes. Das geht dann mit 18 Jahren, sobald der 18. Geburtstag ansteht, geht das direkt über auf das Kind dann. Das gehört dann nicht mehr euch. Bis dahin habt ihr schön befüllt. Und die zwei Sachen gepaart mit gutes Vorbild sein, ja, auch finanzielle Bildung mitzugeben. Ja, es sind nicht nur die Euro. Was nützt es euch, wenn ihr einem Kind mit 18 Jahren ein Depot übergebt und es keine Ahnung davon hat, was es damit machen soll? Ja. So, und alles verkauft.
Wollte ich auch gerade sagen, aber das gehört bei dir eh wahrscheinlich einfach dazu, dass du deinem Kind nicht nur diesen Baum weiter vererbst, sondern dazu eben auch das passende Mindset, damit es auch dementsprechend mit dem Baum umgeht. Also das gehört wahrscheinlich dann auch einfach dazu. Ja.
Und da bin ich aber wieder bei mir selber. Auch da kann ich nur lehren, was ich selber weiß. Ja. Ich kann nicht von meinem Kind verlangen, gut mit Geld umgehen zu können, wenn ich es selber nicht auf die Reihe kriege. Woher soll es denn haben?
Oh Mann, ey, du packst dann immer so krass, ne, am eigenen Arsch irgendwie so.
Nee, aber das ist, ich schleife euch alle durch die Arena.
Es wäre so viel einfacher, einfach nur zu denken, okay, wie finanziere ich mein Kind? Wie sichere ich mein Kind ab? So scheiße, ich fange wieder bei, bin schon wieder bei mir.
Weil es halt die nachhaltige Variante ist. Ne? Ja. Also klar kann ich meinem Kind jetzt Taschengeld geben und so. Das gehört natürlich auch alles mit dazu. Aber das sind für mich eher so, ich sag mal, nachgelagerte Maßnahmen. Wenn die nicht auf fruchtbaren Boden fallen, dann bringt mir das irgendwie alles nichts. Und da bin ich immer wieder beim wirklich Vorleben, Vorbild sein, Vorleben, drüber reden. Also schon alleine sozusagen auch wenn man so eine Art Familienrat oder sowas vielleicht auch hat in der Familie, ne, dann gehört da Finanzen auch mit rein. So, da muss man jetzt nicht einem dreijährigen Kind ihm was vorrechnen, so ist mir schon klar, ne? Aber einfach mal allein kommunikativ so, hey, und das ist irgendwie hier unser Konto und wir haben grob, diese Ausgaben haben wir halt irgendwie im Blick schon allein, die müssen ja nicht die Zahlen wissen, aber einfach so, okay, mit Geld, meine Eltern beschäftigen sich mit Geld, ist ja interessant, ja, es gibt Einnahmen, es gibt Ausgaben.
Und das Kind ja auch mal im Supermarkt einkaufen lassen, so, guck mal, oder so, ne, da hast du jetzt 5 €, jetzt guck mal, wie viel kriegst du denn für diese 5 €?
Genau, das haptisch.
Wie viel kannst du dir davon eigentlich kaufen? Und, ne?
Alltagssachen, Sparen, die Vorzüge von Sparen, ne? Auch einfach mal vielleicht zu erzählen, ja okay, auf den nächsten Urlaub sparen wir jetzt. Mhm. So, ne? Also,
hier ist deine Spardose.
Kurzfristig sparen sie. Genau, cool. Also da gibt es wirklich schöne Tools für Kinder, denen das auch beizubringen, ne? Mit verschiedenen Spardosen zu arbeiten, nicht nur eine. Dann kann sich das Kind überlegen, okay, mein Taschengeld, gebe ich das sofort aus oder packe ich das in mein kurzfristiges Sparziel, was vielleicht die super tolle Cappy ist oder was, ja? Oder in ein langfristiges Sparziel, was dann irgendwann mal in 2 Jahren vielleicht der Führerschein ist oder so. Oder investiere ich es vielleicht sogar in mein Depot, weil da habe ich gelernt, da wird es halt irgendwie mehr. Verschenke ich, spende ich es. Also auch einfach den Kindern mitzugeben, man kann so viel mehr mit Geld machen, als einfach stumpf auszugeben.
Ab wann würdest du Taschengeld geben deinen Kindern?
Da würde ich mich auf erfahrene Pädagogen und Wissenschaftler verlassen. Die sagen, glaube ich, so ab 1. Klasse Grundschule oder 2. Klasse Grundschule oder irgendwie so. Ja. Ja, und auch da, das ist ja auch nur, das ist für mich ein Übungswerkzeug, um genau das zu lernen. So, ne? Erstmal, woher kommt das Geld? Ja, jetzt habe ich sie sozusagen geschenkt, aber eigentlich kommt es durch Arbeit, ja, könnte man auch überlegen, ab wann fängt man vielleicht auch damit an? Kinder sozusagen für gewisse Tätigkeiten in dem Sinne zu bezahlen oder zu honorieren, könnte man sich auch überlegen, was da natürlich sinnvoll ist und was nicht. Jetzt fürs Bett machen oder so, ja, will ich jetzt auch nicht.
Einen Euro geben.
Ja, genau. Danke für deine Mithilfe in dieser Wohngemeinschaft. Genau. Und da gibt es dann, glaube ich, klare Empfehlungen, wann man das dann auch anheben soll und wie. Und übrigens, da gibt es auch Statistiken, dass Mädchen weniger Taschengeld bekommen als Jungs.
Wow.
Kann ja auch nicht sein.
Geht gar nicht.
Aber da geht's schon los, weißt du? Da geht es halt, da geht es im Unterbewusstsein halt schon los.
Frechheit. Wahnsinn. Ich wollte nochmal zu deinem Apfelbaum zurückkommen. Jetzt gehen wir mal davon aus, jetzt hört hier eine Mama zu, die ist gerade in Elternzeit, kriegt ihr Elterngeld, weiß auch, okay, die nächsten 2 Jahre geht nicht viel finanziell. Einfach so, Hauptsache, ne, es gibt gutes Essen, man kann 1-2 Mal im Jahr in Urlaub gehen. Das ist ja auch immer schwierig, dann wirklich so dieses Depot im Auge zu haben, zu sagen, ja, also so ein Depot, das wächst von alleine, das wirft mehr ab, als dass ich einzahle. Und ich finde das immer so ganz nett mit Momo, dem Straßenfeger. Ne? Der sagt, ich gucke nicht, wo ist das Ende der Straße, sondern ich fange einfach an, immer einen Kehrwisch nach dem anderen zu machen. Und ich wische und ich wische und ich wische und irgendwann, oh, ich bin fertig. Ne? So, ich bin ja jetzt schon da. Und ich finde das, also ich kenne das von mir selbst, wenn ich dann so Geschichten höre und das denke ich oft so, boah, nee, also ich bin direkt raus, ist mir alles viel zu krass, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, allein der Gedanke stresst mich schon total. Wie kann man denn jetzt anfangen, wenn man sagt, gut, ich habe halt nichts, ne, da ist halt gar nichts bei mir gerade. Alles, was ich einnehme, gebe ich auch so dementsprechend wieder aus und wie starte ich denn jetzt?
Ja, also so wie wir bei uns in unserem Programm tatsächlich auch starten, ist mit einer Status-Quo-Analyse. Ne? Also wo stehe ich denn wirklich? Also es gibt natürlich viele Menschen, bei denen, also die sind faktisch sozusagen am Limit. Ja, also da geht nicht mehr, also da ist kein Spielraum für irgendwas. Aber es gibt auch sehr viele Menschen, die das denken und die das so glauben. Und da ist doch vielleicht noch ein bisschen Spielraum. Was ich damit sagen will, ich höre auch oft den Satz, ich kann nicht mehr sparen. Und dann sage ich, ja, glaube ich dir, so wie du jetzt gerade, jetzt mit den Ausgaben, die du halt hast, kannst du halt auch nicht sparen. I get it, du brauchst eine Veränderung. Ja. Und die Veränderung kommt ja aber nicht von ungefähr, sondern Einnahmen, Ausgaben und Ausgaben. Wirklich ehrlich zu sich sein, wie viel gebe ich wofür aus, brauchen wir das wirklich und so weiter. Also da machen sich dann schon ein paar Horizonte auf, ne? Und auch einfach mal zu schauen, wo liegt vielleicht auch noch was? Ja, wie oft ich höre, ach stimmt, ich habe ja noch dieses Mietkautionskonto, da sind ja noch 3.000 und die gehören mir ja eigentlich auch. Ne? Da ist jetzt kein Cashflow, da komme ich jetzt nicht dran, aber einfach mal so eine Aufstellung zu machen, was ist denn so mein Vermögen? Also was habe ich an Vermögen, was habe ich vielleicht auch noch an Schulden? Ja, wie ist da so der Gap? Das kann man mal einmal machen und dann wirklich Haushaltsbuch führen und sich überlegen, wo ist da noch eine Lücke, die ich vielleicht jetzt noch nicht sehe? Und ein schönes Mindset ist da auch, wie ich finde, so dieses Pay Yourself First. Was bedeutet, wie funktioniert das normalerweise? Man bekommt irgendwie Gehalt oder als Selbstständige einen Auftrag oder idealerweise zahlt man sich da auch Gehalt aus. Und damit zahlt man erstmal alles, ne? Miete und Versicherung und hier und das und jenes. Und dann spart man, was von den Ausgaben übrig ist und das ist magischerweise nichts. So. Wenn ich 20 Euro in der Tasche habe, gebe ich auch 20 Euro aus. Punkt. So, ja, bin ich auch nicht frei von. Mhm. Mit 5 Euro auf den Weihnachtsmarkt gehe oder mit 20 Euro auf den Weihnachtsmarkt, die Taschen sind danach leer. So. Und der Gedanke von Pay Yourself First ist jetzt eben zu sagen, ich drehe das Ganze um und ich bezahle mich zuerst. Und mich zuerst bedeutet meine Finanzen. Also sprich, wenn ich mir vornehme, 50 Euro im Monat zu sparen, dann nehme ich als allererstes, wenn der Geldeingang gekommen ist, nehme ich als erstes die 50 Euro und packe die auf dem Tagesgeldkonto raus, aus dem Augen, aus dem Sinn. Das ist so ein bisschen, wie sich vielleicht selber so eine Steuer auferlegen. Ne? Also wenn jetzt der Staat käme und sage, ja, wir müssen jetzt alle 10% mehr Steuern zahlen, würden das viele von uns auch wahrscheinlich hinbekommen, ja, weil wir uns dann sozusagen nochmal anders aufstellen dürften. Und das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter, also nicht zu sparen, was vom Ausgeben übrig ist, sondern umgedreht. Ja, erstmal zu sagen, so, hey, wer ist eigentlich der Wichtigste in meinem ganzen Spiel? Das bin ich. 50 Euro mal zur Seite. Und dann hast du halt schon mal die 50 Euro gespart. Ja, kann sein, dass am Ende auch wieder alles sozusagen auf Null ist, dein Girokonto, aber du hast trotzdem 50 Euro gespart, weil das ist auf dem Tagesgeldkonto. Ne? Das ist auch viel einfach sich die Prioritäten so hinzubiegen oder hinzusetzen. Das kann man ja durchaus machen. Da gibt es so ein paar, genau, so Art Mindset-Sachen oder Kontensystem oder so. Aber in Bezug aufs Investieren, ja, sieht man ja oft auch irgendwelche Werbung und so weiter, 25 Euro Sparplan und so. Das kann man alles machen. Ja, cool. Aber ich, das ist jetzt nicht meine Philosophie, das ist nicht mein Ansatz, mal eben schnell irgendwie was zu machen. Jetzt im Bild von Momo, der das Ziel nicht kennt, nicht sieht, würde ich sagen, bei Finanzen würde ich es ein bisschen anders machen. Ich schon mein Ziel kennen wollen. Und an irgendeiner Stelle muss man das dann auch ausrechnen. Ja, aber das ist ja auch, ich glaube, da gibt es auch ein großes Missverständnis mittlerweile. Selber machen ist nicht alleine machen. Dafür mache ich ja zum Beispiel auch das, was ich tue. So, ja, also da muss ja niemand alleine durch. Ich bin stark für selber machen und es auch richtig machen, aber man muss ja nicht alleine dadurch. Aber wenn man schon mal wirklich den Stand hat, Einnahmen, Ausgaben, Vermögensaufstellung, dann ist man schon sehr, sehr weit. Das machen die meisten Menschen ja schon nicht, weil warum? Es geht ja nur um Geld. Genau. Und dann wäre, also es bei uns zum Beispiel, ist dann der nächste Schritt zu sagen, okay, wir reden über Rentenlücke, ja, wie groß ist die? Da gibt es Rechner und so weiter bei uns in dem Programm und so. Und dann hangelt man sich da schon so entlang. Ne? Also es ist auch da wieder der Perfektionismus von uns Frauen, zu sagen, ja, aber ich muss das jetzt irgendwie alle schon wissen, als perfekt machen. Und wenn ich das nicht weiß, fange ich gar nicht erst an. Ja. Ja, also das Einzige, was ich tun muss, ich muss mir die Erlaubnis geben, lernen zu dürfen.
Oder ich denke auch,
mir die Erlaubnis zu geben, Anfängerin zu sein, weil das sind wir ganz am Anfang. Das ja, ist ja auch vollkommen
genau,
in Ordnung.
Das ist auch woher in Ordnung, soll man es halt auch wissen? Das ist wissen? Ja auch das. Und ich denke auch so, wo ich zum Beispiel auch so dieses Momo-Straßenfeger-Bild habe, ist, dass man sagt, naja, also ohne unter 5000 Euro Ersparnissen fange ich gar nicht erst an. Sondern wirklich da halt zu sagen, nee, guck mal, und wenn es zu Beginn halt nur 10 Euro im Monat sind, auch das häuft sich ja an. Also so einfach nur, ich finde es auch immer so gut, wie du immer so sagst, jeden Tag, wo du es nicht machst, verlierst du ein bisschen Geld auch. Also so diese Mentalität, absolut, sich anzueignen und sagen, hey komm, ich fange lieber heute mit 10 Euro an, ich nehme lieber direkt jetzt nach diesem Podcast-Interview, das ich mir gerade angehört habe, gehe ich in der Mittagspause mal nicht irgendwie essen, sondern ich schnapp mir ein Sandwich und leg mir ein Konto an und schaue, dass ich da irgendwas drauf packe, mit dem ich einfach schon mal anfange. Und dann ist so der erste Startschuss getan. Und dann kann man ja auch so in seinem eigenen Rhythmus sich einarbeiten, sich einlesen, sich weiterbilden. Aber man hat halt schon mal so angefangen. Ja. Das ist so dieses, so kehrisch genau, für kehrisch, einfach so ein bisschen einfach get going, in Bewegung bleiben und halt was dafür tun, als immer so starr vor Schreck und so zu denken, so, ich habe eh viel zu wenig, als dass es einen Unterschied machen würde.
Ja, da sprichst du was ganz Wichtiges an. Der Betrag spielt eigentlich am Anfang gar keine Rolle. Es geht darum, in die Gewohnheit zu kommen. Es geht darum, anzufangen, in die Gewohnheit zu kommen. Und irgendwann ist dann Gewohnheit, 5 Euro im Monat zu sparen. Irgendwann ist dann Gewohnheit, 10 Euro. Also tendenziell verdienen wir ja auch in unserem Leben mehr Geld als weniger. So, ja, wir machen Karriere, Kindergehaltserhöhung, also keine, machen noch eine Weiterbildung oder so. Dann kommt eine Steuerrückzahlung. Ja, also das sind ja alles so Sachen.
Dann kommt Kind 1. Dann kommt Kind 2.
Ja, die Kinder sind natürlich gewisse Dellen.
Aber nicht, wenn man so macht, wie du das gerade erklärt hast.
Hier. Also auch da gibt es halt Mittel und Wege. Ja. Ne? Und genau das, was du sagst, so dieses Jahr unter 5000 Euro lohnt sich irgendwie gern. Das ist wieder so dieses, so diese Haltung irgendwie, ja, ist ja irgendwie auch egal. Weil, also das macht auch im Leben irgendwie keinen Spaß, finde ich. Also komm, entweder pack's an oder lass es bleiben.
Es fühlt sich halt auch so gut an, finde ich, wenn man dann mal den Arsch hochkriegt, oder? Egal bei was.
Ja,
aber
eben.
Wenn man es dann wirklich sagt, ich hab's gemacht. Boah, krass, ne? So, ich bin rausgegangen und ich bin heute ins Schwimmbad und habe eine halbe Stunde irgendwie Rückenschwimmen gemacht. Ist ja auch total cool. Oder halt, ich habe jetzt so eine App und ey, boah, guck mal, ich hab ein Aktiendepot. So, sind nur 5 Euro drauf, aber geil.
Es ist Selbstermächtigung. Wir reden über Selbstermächtigung in einem ganz, ganz wichtigen Bereich, so Finanzen. Und das, was ich ja auch sehe bei unseren Kundinnen, so, die fangen mit Finanzen an und gehen dann halt weiter. Ne? Dann machen sie sich selbstständig oder irgendwie nehmen ihre Gesundheit nochmal ganz in den Angriff oder ihre Partnerschaft oder so. Das ist einfach, es ist Selbstermächtigung auf ganzer Linie. Und ich glaube, ein großes Missverständnis ist auch, dass die Leute immer denken, sie müssten motiviert sein. Motivation kommt durch Aktion. So, es ist nicht, jetzt muss mich irgendjemand von außen motivieren, sondern Motivation kommt im Prozess. So, mach den ersten Schritt, dann hast du ein Erfolgserlebnis, dann baut sich Momentum auf und dann gehst du weiter. Ein erster Schritt kann sein, ich höre mir mal einen Podcast von dieser komischen Natascha an, die ganze Zeit über scheiß Finanzen labert, so, ja? Und dann mal ein bisschen vielleicht angefixt zu werden und zu sagen, ach, so schwierig, so schlimm ist das ja gar nicht. So, ja, okay, da bin ich, also, ich habe noch nie jemanden erlebt, der mal so ein bisschen den Zeh reingetan hat ins Finanzwasser und dann gesagt, ah nee, das ist nicht mehr. Nee, alles
ich finde doch nicht so geil eigentlich.
So, brauche ich nicht, lohnt sich für mich nicht so. Und dann aber auch gepaart mit der, sage ich auch mal ganz gerne so, wir sind halt selber keine Kinder mehr. Ja? Also es gehört einfach dazu, als erwachsener Mensch, ich sage jetzt mal über 30 sowieso, ja, auch solche Themen in den Griff zu bekommen. Um mich dahin zu setzen und mich vielleicht auch davon zu verabschieden, ich mache nur das, was mir Spaß macht im Leben. Ja. So. Und PS, Finanzen machen sogar Spaß, wenn man sich damit beschäftigt, ja. Das macht wirklich Spaß so. Aber ja, mir fehlt auch manchmal so dieses, so ein bisschen sich auch mal selber in den Arsch zu treten, ne? Und zu sagen, ja, komm, ich bin jetzt erwachsen, das gehört dazu. Mhm. Ja, es gibt gar nichts zu argumentieren. Ja, ich bin ja die ganze Zeit dabei, irgendwelche Überzeugungsarbeit zu leisten und ich denke, warum muss ich das eigentlich machen? Also,
ja, aber man hat aber oft das Gefühl, ich kenne es aus meinem eigenen Freundeskreis, dass man das bei Frauen erstmal so machen muss schon, ne? Da muss man schon viel erstmal so anstoßen und motivieren.
Ja, absolut. Ja, muss man auch, aber das finde ich halt so schade.
Ja, weil total eigentlich, schade.
Also ich meine, mir ist das ja egal, weil also, es geht ja um das Leben von jedem Einzelnen und mehr Geld zu haben macht immer deutlich mehr Sinn, als weniger Geld zu haben.
Verrätst du, wie du es bei deinem Kind machst? Also abgesehen von deinem Apfelbaum, dass du sagst, naja, guck mal, da versuche ich vielleicht auch möglichst breit zu streuen. Oder wenn man jetzt sagt, hey, für mein Kind, ne, so viel ist bei mir gar nicht da, ich suche mir einen ETF-Sparplan raus, leg das für mein Kind an. Und das passt schon so? Oder würdest du sagen, naja, guck mal, bevor du jetzt 100 Euro im Monat in den ETF machst, mach lieber 50 in den ETF und mach nochmal 50 in was auch immer.
Ja, also ich glaube, da kann man auch nochmal unterscheiden zwischen sozusagen langfristig, ne? Also ETF-Sparplan hat mein Kind auf jeden Fall. Also gibt es ein Union-Depot, da wird reingespart, da spare ich rein, da sparen auch Großeltern rein und so. Also da gibt es quasi eine feste Summe ETF-Spar. Und ETF-Spar, ich glaube, das ist einfach ein MSCI World ETF. Ja, also bei Kindern, ey, die haben noch so viel Zeit. Da kann man wirklich komplettes Risiko eingeben mit ETFs. Da braucht man nicht irgendwie mit Staatsanleihen oder irgendwas noch rumzudrucksen. 100% alles, was da ist, fließt in ein Junior-Depot, monatlicher Betrag. Jetzt kommt nochmal Weihnachtsgeld und so weiter, packe ich alles damit rein. Und ansonsten, was glaube ich auch noch so Sinn macht, das ist bei uns jetzt noch nicht so, weil dauert glaube ich noch ein bisschen, bis dann so richtig vielleicht auch größere Sachen kommen, wie die ersten Klassenfahrten oder Führerschein und so weiter. Ne? Also das kann man natürlich separat dann auch nochmal besparen. So, dass man halt sagt, okay, das ist jetzt aber kein ETF, das ist keine Vorsorge, das ist keine ETF-Geschichte, sondern das ist jetzt hier ein eigener Spartopf sozusagen für Special-Ausgaben fürs Kind. Aber viel mehr muss man eigentlich auch nicht machen. Also mit dem ETF-Sparplan, Junior-Depot, rein was geht und dann passt das schon.
Voll schön, ja, voll gut. Jetzt hatten wir schon ein bisschen darüber gesprochen, so über die Zukunft, weil es ist ja auch so ein Podcast für Mamas und es geht ja um unsere Kinder. Und da ist ja auch so die Zukunft relevant, finde ich, die Zukunft des Finanzmarktes. Wie würdest du das denn sehen? Also, wenn man so sagt, Natascha, guck doch mal in deine Zauberkugel rein. Was glaubst du, wie ist der Finanzmarkt in 30 Jahren? Wie hat er sich bis dahin entwickelt? Was wird da vielleicht auch für unsere Kinder relevant sein? Und gibt es was, wo wir sie heute vielleicht auch schon darauf vorbereiten können, was wir für sie tun können, dass sie da auch einfach, ja, gut ankommen, weil ich meine, in der Schule gibt es ja so gut wie keine Finanzbildung. Also es gibt ja kein Unterrichtsfach, das heißt Finanzen und wie werde ich finanziell unabhängig oder Geld und Finanzen oder so. Das ist ja alles was wir Eltern einfach machen müssen, damit es die Kinder später haben.
Ja, also ich glaube, das Beste, wie wir unsere Kinder halt vorbereiten können, ist ja, auch da sie so breit wie möglich halt aufzustellen, ne? Und damit meine ich halt vor allem, also ich habe jetzt auch keine Glaskugel, wie der Finanzmarkt in 30 Jahren aussieht, aber der Finanzmarkt spiegelt ja auch nur die Wirtschaft. Und wenn wir uns, oder auch politische Ereignisse, die natürlich dann zusammenhängen, da wird natürlich ein sehr großer Faktor sein, alles rund um, ja, ich weiß, wir können es wahrscheinlich alle auch nicht mehr hören, aber künstliche Intelligenz, ne? Also ich weiß nicht, ob mein Kind überhaupt studieren wird in 15 Jahren. Why? Also sehe ich jetzt gerade kein oder welche Studienfächer gibt es? Was ist denn dann noch relevant? So, also gibt es dann noch Zahnärzte oder gibt es dann Roboter, die das halt alles machen sollen? Ne? Also gibt es dann noch Rechtsanwälte? Würde ich sehr stark bezweifeln, dass es noch Rechtsanwälte gibt. Oder in diesem Umfang. Ne? Also vielleicht gibt es schon noch Rechtsanwälte, aber die wären halt links und rechts total flankiert von allen möglichen AI-Geschichten und Robotern und so weiter. 30 Jahre ist eine lange Zeit. Von daher glaube ich, das ist eigentlich noch so mit, ja, vielleicht das Wichtigste, was wir unseren Kindern auch mitgeben können, eigentlich die wichtigste Investition ist halt in sich selber, ne? Also in sozusagen Humankapital, in eine gewisse Flexibilität, in Bildung, in Gesundheit, in up-to-date sein. Und wenn ich da mal so zurückblicke, wie es vielleicht auch bei meinem Vater war oder bei meinen Eltern, auch bei meinen Großeltern, hast du halt einen Job erlernt und hast ihn 40 Jahre gemacht und dann bist du in Rente gegangen. So, das gibt es ja jetzt kaum noch und wird es in Zukunft noch weniger geben. Und wie können wir unsere Kinder da aufstellen? Auch da wieder, ja, ist schön, eine Million im Rücken zu haben, wenn ich nicht weiß, welchen Job es in Zukunft noch geben wird. Oder das war jetzt auch, ich hatte gerade am Samstag eine schöne, wir machen ja auch so Events mit unseren Teilnehmerinnen, die meinte auch so ergänzend, so ja, guck mal, was ist eigentlich für eine schöne Idee, ne, zu sagen, guck mal, du hast diesen Apfelbaum und wenn du Künstler werden willst, werd halt Künstler, ja, ist egal, wie viel Geld du damit verdienst. Also es gibt auch eine unglaubliche, ich sag mal, Schaffensfreiheit unseren Kindern, sich nicht in dieses Leistungskonzept reinpressen zu lassen um jeden Willen jetzt Rechtsanwalt werden zu müssen, weil das bezahlt halt irgendwie gut. Und in 10 Jahren gibt es diesen Job halt nicht mehr. Ne? Also auch da wieder Geld ist einfach schön zu haben, ja, und macht einfach ganz, ganz viele Türen offen. Und ich glaube, viel was anderes als ihnen einen guten Grundstock mitzugeben, eine gute Portion Selbstwert. Geld hat sehr viel mit Selbstwert zu tun, sehr viel mit Selbstwert zu tun. Gepaart eben mit diesem Mindset, also wie gehe ich eigentlich mit Geld um, investiere auch in dich selber, investiere in deine Zukunft, bleib up to date, viel mehr, also oder beziehungsweise ich glaube, das sind dann alles Skills, die sie sozusagen brauchen und in Summe sind die wahrscheinlich nochmal sehr, sehr viel mehr wert als irgendein ETF-Sparplan, ne? Weil es geht ja auch darum, die Kinder selber, sie sollen es irgendwann selber machen, sie selber zu ermächtigen und idealerweise machen sie es besser als wir, ja, um auch für die nachfolgenden Generationen nochmal besser aufgestellt zu sein. Ja, ich glaube, das sind so die Ankerpunkte, die einfach die stimmen müssen. Und gerade bei Mädchen sowieso nochmal umso mehr vollpumpen mit Selbstwert, mit Selbstvertrauen.
Mir kam auch gerade nochmal so dieses positive Money-Mindset in den Sinn. Ja. Vielleicht auch, wenn man jetzt hier so zuhört, eine Zuhörerin sich ständig daran anstößt und denkt so, Geld ist geil, ja, mit Geld kann ich so viel machen, die dann immer so, wenn du da jetzt als Hörerin vielleicht merkst, so, oh, du hast so eine Blockade, so eine automatische, dann ist das dein Zeichen, um da mal hinzugucken und vielleicht mal wirklich an den Mindsets oder Glaubenssätzen zu arbeiten, die du mit Geld verbindest. Weil das war bei mir auch ein riesen Dreh- und Angelpunkt, als ich angefangen habe, erstmal zu verstehen, wie ich über Geld denke, was ich mit Geld in Verbindung bringe, was ich als Kind über Geld gehört habe, dann habe ich erstmal irgendwie so die Schranken aufgemacht, um überhaupt Geld in mein Leben zu lassen, weil davor war Geld eigentlich für mich böse, ne? Und das Sparen lernt man von den Reichen und ne, Geld verdirbt den Charakter. Das war eher so das Mindset, mit dem ich aufgewachsen bin. Und das war ich so, ist alles eigentlich, du bist nicht cool, wenn du Geld hast. Dann gehörst du nicht zu den Coolen. Und kreativ kannst du erst recht nicht sein, wenn du Geld hast, weil die haben alle einen Stock im Arsch.
Und da auch wieder, das geben wir halt 1:1 an unsere Kinder weiter. So, also woher haben wir denn unsere Glaubenssätze über die Welt? Die kommen von unseren Eltern oder anderen engen Beziehungspersonen. Und da auch wieder ja eine Frage, ja, wie ändere ich denn das Mindset meines Kindes? Oder wie kann ich denn meinem Kind ein positives Money-Mindset mitgeben, indem du selber eins hast? Du kannst nicht mit einem verkorksten Money-Mindset durch die Gegend laufen. Und du kannst es ja gar nicht beibringen, du kannst es gar nicht vorleben, du weißt ja gar nicht, was das ist sozusagen. Ja, also wenn du denkst, dass dein Mindset so richtig ist oder vielleicht sogar positiv ist, oder das ist es halt einfach gar nicht. Überhaupt schon mal zu wissen, was Glaubenssätze sind und wie machtvoll die sind, ist ja schon ein sehr, sehr großer Schritt. Und da, also bei uns im Mentoring-Programm, wir machen in Woche 2, in Woche 1 sogar, genau, also fundamental, in der allerersten Woche machen wir eine Woche nur Mindset-Arbeit. Ja, geil. Nur Mindset-Arbeit. Da bekommst du eine Liste von 100 Glaubenssätzen über Geld. Und das ist mit Sicherheit, also es gibt mit Sicherheit noch sehr, sehr viele mehr, aber einfach mal um so die Relation zu, ja, ich habe keine Glaubenssätze. Doch, jeder Glaubenssätze über alles und auch über Geld. Und dann geht es wirklich daran, das zu beackern und eine Woche sich nur darauf zu fokussieren und natürlich die folgenden Wochen auch, weil ich mache das nicht einmal und dann bin ich geheilt oder so. Das ist halt immer wieder Momo, ja, kontinuierliche Arbeit, das immer wegzufegen. Und auch da alles so, das geben wir auch 1:1 an unsere Kinder weiter. Ja. Ne? So dieses, alle Reichen sind geizig und so. Oder auch so einzelne Situationen. Ich kann mich an eine Situation gerade so spontan erinnern mit meiner Mutter im Auto. Und da ging es darum, dass meine Schwester, glaube ich, fand die Spice Girls so toll damals und wollte sich eine CD von den Spice Girls kaufen oder irgendwie so. So habe ich es zumindest in Erinnerung. Und dann sagte meine Mutter, ja, willst du jetzt die Reichen noch reicher machen? So, ne? Und das ist bei mir hängen geblieben, weil ich dachte so, so als Kind, wie alt war ich denn da? Keine Ahnung, 15, 16, also schon jugendlich auf jeden Fall, so dass ich es dann irgendwie vielleicht auch nochmal anders wahrgenommen habe. Aber solche, das sind so Halbsätze, willst du die Reichen noch reicher machen? Was hat das jetzt damit zu tun? Ich habe ja trotzdem den Wert der schönen CD, die ist mir doch jetzt egal, ob ich damit jetzt jemand anderes reiche. Also,
ja, ist doch nee, genau das sind diese Dinge.
Vor allem als Kind.
Ja, das sind genau diese Dinge, die halt dann hängen bleiben. Und ich habe jetzt so eigentlich mitgenommen und ich glaube so, dass die Quintessenz war auch, wir müssen uns finanziell irgendwie ermächtigen, wir müssen da in unser Wissen kommen und in unser Handeln kommen für unsere Kinder. Also wir machen es nicht, vor allem jetzt als Mamas und mich hören ja fast nur Mamas, auf die, die keine Mamas sind, ihr müsst es genauso tun, weil vielleicht werdet ihr eines Tages Mamas oder auch so, es ist einfach gut, es fühlt sich einfach gut an. Aber wenn wir es nicht für uns tun, dann halt auch zumindest für unsere Kinder.
Ja, absolut. Genau, das finde ich unterm Strich ein schönes Fazit. Also wenn wir schon nicht für uns tun, was schon also auch wieder Selbstwert, ne? Dann zumindest für unsere Kinder und wie gesagt, und auch so, dass wir, wenn wir für uns selber sorgen, das Ziel muss einfach sein, unseren Kindern nicht auf der Tasche zu liegen. Das passiert schneller, als man so denkt, mit Pflegefällen und so weiter. Weil in dem Moment, was passiert dann? Dann könnte mein Kind nicht seinen Traum sozusagen leben und finanzieren und müsste sein ganzes Leben umschmeißen, um irgendwie mein Altersheim oder whatever.
Pflegeheime sind irre teuer und wir sind es unseren Kindern schuldig.
Amen.
Ja, Natascha, vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
So schön, dass du da warst. So, ich hoffe, ihr konntet auch für euch ganz viel aus dieser Podcast-Folge mitnehmen. Und ja, vielleicht hat es ja jetzt für die ein oder andere oder den ein oder anderen den Anstoß gegeben, wirklich für das Kind was zur Seite zu legen oder auch das Kind ja auf eine besondere Art und Weise finanziell zu bilden. Das würde mich total freuen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt ein entspanntes, schönes, tolles Silvester, einen guten Start ins neue Jahr 2025. Es wird im Hi Baby Podcast einige Veränderungen geben im neuen Jahr. Die erkläre ich euch ganz ausführlich in der nächsten Folge. Lasst mich mal gucken, wann die kommt. Am 5. Januar 2025 kommt die nächste Hi Baby Podcast Folge und da geht es wirklich darum, was wird sich 2025 bei mir ändern. Der Podcast wird da auch ein neues Cover haben. Also nicht wundern, wenn der Podcast optisch schon ein bisschen anders aussieht und was sich ansonsten inhaltlich ändert, was ich vielleicht auch an neuen Formaten geplant habe. Nicht nur vielleicht, sondern die habe ich geplant. Das erzähle ich euch dann alles in der nächsten Folge am 5. Januar. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt eine gute, entspannte, schöne Zeit. Gönnt euch was, lasst es euch gut gehen. Bis dahin, alles Liebe, eure Isa.